Bald ist es endlich soweit. Wir haben es ja vor kurzem angekündigt. Es kommt ein Audiokommentar zu einem Spinnenfilm. Und für alle, die es noch nicht gehört haben. Hallo Lukas, um welchen Film handelt es sich?
Udelelli, Spinnen-Audiokommentar. Es handelt sich um Arachnophobia. Yeah, screw.
Also, ganz bald werden wir uns Arachnophobia gemeinsam ansehen, gemeinsam einen Audiokommentar verfassen und ihr könnt zuhören, den Film parallel mitgucken oder auch nicht, aber wahrscheinlich ist es besser mit Film. Und ja, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht so ganz genau, am besten wird es wahrscheinlich sein, wenn wir uns Arachnophobia auf Prime Video leihen dafür. Weil das ist wahrscheinlich das Sicherste, oder? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Reden mit DVD und Blu-ray, das ist ja alles dann immer schwierig. Müssen wir mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Apropos schauen.
Du bist übrigens Tim. Hallo.
Danke, ich war gerade so, ich habe innerlich schon gebrodelt, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Ja. So ist das. Wir haben Filme geguckt.
Wir haben Filme geguckt und ja, gleichzeitig haben wir aber auch gelebt über die letzte Woche, denke ich.
Wir haben auch gelebt, ja, das ist vollkommen richtig. Was hast du denn so erlebt, wenn du hier schon so reinstartest?
Das ist eine gute Frage. Was habe ich so getan? Ich habe an sich gelebt. Das hatten wir bereits.
Ja, das hatten wir schon, ja. Gut, gut. Du machst das gut, weiter so.
Ich war mehrfach im Kino, hab die Filme für diese Woche geguckt und ich habe einfach das Leben genossen. Auch vielleicht kann ich erzählen, wir haben, und das wisst ihr natürlich, weil der Film letzte Woche in den deutschen Kinos erschienen ist, Challengers, über den sprechen wir nachher, von Luca Guadagnino. Ich habe zum ersten Mal meine Schwester in einen Film mit Untertiteln genommen, gepackt. Also sie hat zum ersten Mal einen Film geguckt im Kino. Im Kino ein Film auf Englisch oder in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln.
Mann, oh Mann. Und?
Ja, lief gut, hat sie gesagt. Schön. Hat Spaß gemacht und von daher, wenn das nochmal sich anbietet, kann man das nochmal machen, hat sie gesagt. Darüber war ich sehr stolz, weil bei mir war es, also ich habe das so sehr viel später gemacht. Also meine Schwester ist 14 Jahre alt. Ich glaube, mein erster Film mit Untertiteln im Kino, ich habe dann auch mal überlegt, vielleicht war es der Leuchtturm.
Aber du wurdest da ja wahrscheinlich auch nicht rangeführt von irgendeiner dritten Person oder zweiten Person eigentlich.
Das stimmt, ich musste von allein drauf kommen.
Von daher ist das wohl verzeihbar, denke ich. Ich weiß gar nicht, welcher Film es bei mir war. Mal sehen oder mal überlegen. Ich komme darauf vielleicht irgendwann zurück, wie auf ebenso viele Dinge. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir vielleicht irgendwie, du guckst Kidding und ich guck die dritte Staffel von Twin Peaks. Wie sieht's aus?
Also der Stil steht immer noch.
Apropos Sachen, auf die wir zurückkommen. Ja, ich bin doch, habe ich nicht gesagt, okay?
Also nein, du hast gesagt, du überlegst, glaube ich, noch.
Ja, okay. Ja, dann sage ich mal okay und gucke, was passiert. Beobachten wir das mal. Schauen wir mal.
Also ich kann dir sagen, aktuell bin ich sehr vollgepackt. Also ich glaube, diese Woche oder so würde ich noch gar nichts schaffen von Kidding. Aber alles gut. Ich könnte im Mai anfangen damit.
Ja, gucken wir mal. Also Mai ist übermorgen.
Ja gut, also
ich sag's nur.
Irgendwann im Mai.
Ja, alles gut. Schauen wir mal. Schauen wir
ich
mal.
Ich schaue vor Vatertag so, die erste Folge.
Boah, das ist der 9. Mai.
Ja, komm mal.
Ah, mal sehen. Okay.
Was ging bei dir so ab?
Ja, nicht wahnsinnig viel. Also, ja, eigentlich gar nicht sonderlich viel. Viel so Unikram. Und ich bin so ein bisschen, ich glaube, ich bin ganz gut reingekommen jetzt in eine gesunde Anzahl an Seminaren. Und deshalb, da bin ich ganz happy. Ich habe angefangen, wieder zu lesen. Im Grunde seminarbedingt, weil ich in einem Seminar, Contemporary Science Fiction, Contemporary Black Science Fiction, drei Bücher habe. Und zwar einerseits Kindred von Octavia Butler? Judith Butler, glaube ich. Kindred Butler.
Ich verstehe auf jeden Butler. Fall nicht, warum ihre Berufsbezeichnung im Nachnamen steckt.
Ja. Okay. Sind dunkelhäutige Autorin. Also,
Ui.
Ja. Okay. Stark. Außerdem The Deep, das basiert auf einem Song von der Gruppe von David Dix, oder in der David Dix unter anderem drin ist, den man natürlich auch für den Banger Klatsch und Tratsch kennt. Und Colson Whiteheads Zone One, was scheinbar so ein Zombie-Ding ist. Und ich habe mit Kindred angefangen, und also angefangen heißt in dem Fall, ich habe es bisher nicht geschafft, mehr als 14 Seiten zu lesen, aber die haben mir sehr gut gefallen, und dann musste ich noch mehr lesen, und zwar für ein anderes Seminar, und da habe ich mich an Sibylle Bergs Grime nochmal ranwagen müssen, weil ich diesem Werk eben zugewiesen wurde für ein Referat. Das Doofe ist, ich habe das vor 2 Jahren oder so schon mal angefangen, abgebrochen, weil es nicht mein Ding war, und ich wurde nicht umgestimmt bis jetzt. Da wird sich nichts dran ändern. Da musste ich auch nur ein paar Passagen, also so 50, 60 Seiten oder so lesen. Von daher, ja, nee, wird sich nicht groß was ändern, und wird nicht ganz gelesen. Aber naja. Ja, das ist gerade so mein Ding.
Ist doch auch was Schönes. Etwas.
Ja.
Wertvolles zu lesen.
Etwas Wertvolles, ja. Ich sehe gerade, Octavia Butler ist an meinem 5. Geburtstag verstorben.
Oh.
Tja. RIP.
Da könnte man sagen, da war sie richtig bedient.
Wann haben wir angefangen, Jokes über tote Leute zu machen? Also, und warum? Ja. Also, ich distanziere mich hiermit von meinem Co-Host.
Der lag auf der Straße und den musste man mitnehmen. Den musste man mitnehmen.
Sicherlich, ganz bestimmt. Also da darf jetzt, ja, da entscheidet ihr, was das ist. Schreibt Lukas privat auf Instagram eure Hassnachrichten, wenn ihr sie loswerden wollt.
Lukas.alarv.
Yeah. Was liebst du denn?
Ich liebe... Boah, was liebe ich alles? Ich liebe auf jeden Fall... Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich Bürgerkrieg liebe. Aber ich liebe einen Film namens Bürgerkrieg.
Ja.
Und das ist Civil War von Alex Garland.
Ja, das ist doch schön. Dann werde ich vorlesen, worum es in Civil War geht. Tu das. Eine Momentaufnahme einer einst undenkbaren Entwicklung. In Amerika herrscht Bürgerkrieg. Das Land ist bis aufs Mark zerrüttet. Die Kriegsjournalisten Lee und Joel werden Zeugen von unvorstellbaren Entwicklungen. Denn ein brutaler Konflikt droht ein gänzlich unvorbereitetes Land in Schutt und Asche zu legen. Intensive und nicht loslassende Bilder nehmen die ZuschauerInnen mit auf eine Reise durch eine düstere Zukunftsvision mit undenkbaren Folgen. Warum wurde bei ZuschauerInnen jetzt auf einmal gegendert? Und bei Kriegsjournalisten nicht und bei Zeugen nicht. Und also einige Sachen irritieren mich an dieser Inhaltswiedergabe, unter anderem, dass es eine undenkbare Entwicklung ist, dass die USA in einen Bürgerkrieg rutscht. Weiß nicht, ob das so undenkbar ist. Ist nicht so, als wäre die USA ein zutiefst gespaltenes Land, aber okay.
Ja, das ist alles... Ist auf jeden Fall eine interessante Inhaltsangabe. Aber zum Glück gehört die nicht in die Filmbewertung mit hinein.
Ja, sonst direkt mal halber schon. Außer wir machen das jetzt doch so. Einfach einen Stern abziehen aufgrund der... Stimmt. Wir müssen da einfach härter durchgreifen, oder? Also einfach mal sagen, so, jetzt habt ihr... Dann habt ihr jetzt davon. Sprechen wir jetzt nicht drüber. Kommen wir zum nächsten Film. Ja, so ist das. So muss das sein. Spaß beiseite. Civil War ist ja auch kein besonders spaßiger Film, von daher passt das. Der neue Film von Alex Garland, du hast es bereits erwähnt, und Alex Garland hat uns in der Vergangenheit ja sehr viel Freude bereitet. Spätestens mit Man, da waren wir beide ja sehr begeistert von, obwohl der allgemeine Tenor ja eher so mäßig ausgefallen ist. Zumindest gibt es so das eine und das andere Lager. Und ja, wir waren ja beide große Fans von Men. Und von daher, Civil War war bei uns beiden recht hoch im Kurs stehend. Und zumindest bei einem von uns beiden, ja, wird der Film wahrscheinlich auch am Ende des Jahres sehr, sehr weit hoch im Kurs stehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich war super gespannt auf. Civil War war ja auch in meiner Top 10 zu finden, meiner meist erwarteten Filme 2024. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, auf welchem Platz, aber ich meine, er war ziemlich weit oben. Und ja, das, was wir bekommen haben, war auf jeden Fall anders als das, was ich erwartet habe. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen mehr erwartet, dass der Film stärker auf die aktuellen politischen Bewegungen eingehen, wie du gerade schon gesagt hast, die USA ist ein tief gespaltenes Land, was natürlich auch vor allem an dieser Zwei-Parteien-Politik liegt, dass es im Endeffekt nur die Demokraten und die Republikaner gibt und sich das ja auf fast alle Lebensbereiche irgendwie ausweitet. Also wenn ich jetzt Nachrichten schauen möchte, dann schaue ich als Republikaner halt Fox News oder als Demokrat CNN und deswegen gibt's halt eben in den USA diese zwei Gesellschaften und Civil War entzieht sich dem so ein bisschen. Er ist nicht unpolitisch, weil, wie schon in der Zugabe drinsteht, es geht um Kriegsjournalisten und Krieg ist de facto immer politisch, aber es geht jetzt nicht darum unbedingt, also jetzt nicht aus, also lange thematisiert, welche Seite ist zwingend die richtige oder, es wird auch gar nicht großartig gesagt, wie jetzt der Krieg genau stattgefunden hat, was die Intentionen der jeweiligen Seite sind, sondern es geht einfach vor Augen zu führen, was passiert, wenn sich zwei Lager immer weiter radikalisieren und es dann eben in einen Bürgerkrieg mündet und ja, was für schlimme Folgen das eben auf ein Land hat und auf die Gesellschaft hat. Und das finde ich so unfassbar toll in Civil War. Ich finde, der hat Szenen, die einem wirklich schockieren. Gleichzeitig ist der toll geschauspielert, toll inszeniert und macht einfach meiner Meinung nach unfassbar viel richtig. Gerade in dem, weil er halt eben so ein Plädoyer ist für Kriegsreporter, die halt insbesondere in aktuellen Zeiten, ich meine, wir müssen nur nach in die Ukraine blicken oder nach Israel. Einfach ist es ein Thema, das immer weiter, oder das jetzt gerade jetzt so in unserem Jahr oder in diesem Jahrzehnt, in den 2020ern nochmal eine ganz neue Größe wieder aufnimmt und ja, deswegen finde ich es toll, dass dieser Film diese mutigen und tapferen Menschen so in den Vordergrund stellt, aber ja, bevor ich jetzt noch weiter darauf eingehe, was den Film so gut macht, was hat dir denn gefallen, Tim, und was hat dir vielleicht auch nicht so gut gefallen?
Ja, ich habe sehr viel über Civil War nachgedacht, aber tatsächlich am ehesten so darüber, was mir gefehlt hat, und ich kann ehrlicherweise nicht so unbedingt sagen, dass ich da mittlerweile eine Antwort drauf gefunden habe, denn mir hat Civil War vor allem dann wahnsinnig gut gefallen, wenn man einfach reingeworfen wird in Shootouts oder was auch immer, in anspannende, angespannte Situationen, wenn man in Abgründe blickt und wirklich einfach sieht, wie ja krass ätzend so ein Krieg ist, so ein Krieg sein muss, muss man in unserer oder aus unserer Perspektive sagen, wir können es ja nur auf Grundlage von Bildern, Videos, Filmen, Berichten und so weiter beurteilen. Zum Glück natürlich. Dann ist Civil War wahnsinnig stark und dann eignet es sich auch wahnsinnig gut, diese unpolitische Herangehensweise zu wählen. Oder allgemein eignet sich diese unpolitische Herangehensweise sehr gut, weil sie ja nicht nur den Fokus auf das Grauen legt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch, das ist jetzt ein bisschen doof wahrscheinlich, aber also rein aus finanzieller Sicht ergibt das für den Film natürlich auch wahnsinnig viel Sinn, hier nicht irgendwie auf eine politische Orientierung ja einzutreten und so gesehen einfach mal ja jeden anzusprechen. Und das ist doch was, wo man sich sicherlich auch finanziell drüber freuen würde. Jedenfalls,
ich finde es ein bisschen unfair, es so zu sagen, weil das klingt so, als würde er sich wegducken vor irgendeiner politischen Botschaft, aber ich finde es genau richtig, dass er nicht sagt. Also klar, wir sind jetzt einfach mal wir beide politisch. Natürlich werden wir mehr mit den Demokraten übereinstimmen als mit den Republikanern. Das ist ganz, ganz selbstverständlich. Aber was würde es bringen, wenn dieser, also wenn dieser Keil noch weiter auseinandergetrieben wird und Civil War das nur bestärkt? Das würde ja eher das befeuern, was dann das Resultat, also das Resultat zeigt, was Civil War dann den Zuschauenden vor Augen führen will, nämlich diese Grausamkeit. Deswegen finde ich das eigentlich richtig, dass er sich nicht sagt, okay, ich bin jetzt auf der Seite oder ich bin auf der Seite.
Ja, es ist halt eine recht schwierig zu beurteilende Lage, denn wenn man quasi auf darauf blickt zu sagen, Eskalationsminimierung, so klar, absolut, und es ist auch nicht per se die Aufgabe dieses Films, vor allem mit seiner Herangehensweise, irgendeine Stellung zu positionieren. Aber genauso würde ich es absolut verstehen. Ich weiß nicht, ob es einen besseren Film machen würde oder einen, der mir besser gefallen würde, wenn man sich eben klar positioniert und wenn man klar Partei ergreift. Und das ist auch so ein Ding, was ich eben meinte mit, ich bin noch nicht so wirklich schlauer daraus geworden, weil ich sehe nicht unbedingt, dass das ein Kritikpunkt per se ist für mich. Also ich weiß es einfach nicht. Ich muss ihn wahrscheinlich wirklich einfach nochmal gucken. Und leider hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Aber irgendwas, ich weiß auch nicht, ist es der Ansatz? Wahrscheinlich irgendwas daran ist bei mir hängen geblieben. Vielleicht ist es die Tatsache, dass bei mir einfach die Figuren an sich nicht besonders gezündet haben, dass sie mir so zweckdienlich erschienen sind, obwohl ich völlig fein mit ihnen war. Irgendwas daran stört mich vermutlich auf einer inhaltlichen Ebene oder auf so einer Balancierungsebene, weil dafür, dass diese Figuren weitestgehend relativ blass bleiben, weil auch sie politisch nicht irgendwie positioniert werden, weil sie jetzt nicht die großen Arcs jeweils haben, weil man nicht besonders viel von irgendwelchen Motivationen erfährt, was abermals nicht unbedingt sein muss in diesem Film mit diesem Ansatz. Dafür bekommen sie halt eben doch relativ viel Zeit und das funktioniert auch völlig fein, das funktioniert auch von der Chemie her völlig fein, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist total, ich komme mir jetzt genauso blöd vor, wie als ich mit dir wenige Minuten, nachdem ich aus dem Kino kam, darüber gesprochen habe, weil ich bin gefühlt keinen Schritt weiter gekommen. Ich weiß nicht, was es ist, was mich diesen Step von einem, das ist ein wirklich guter Film, zu, das ist ein wahnsinnig guter Film, was mir diesen Step verwehrt, aber irgendwas ist da und ich werde da nochmal reingehen müssen, um ihn mir nochmal anzusehen. Und ich möchte das auch wirklich gerne machen. Also es ist nicht so, als wäre ich da desinteressiert in der Hinsicht. Aber irgendwas daran, ja, hat mir eben nicht die 100% gegeben. Also immer dann, wenn man reingeworfen wird, wenn man diese Grausamkeiten sieht und man da einfach wirklich diesen, ja, angenehm schmerzhaften, objektiven Blick eben mitkriegt, dann macht das Civil War wahnsinnig effektiv. Und irgendwie hat es trotzdem nicht geschafft, mich nachhaltig wirklich einzunehmen über den Gedanken, warum nimmt er mich nicht vollständig ein, hinaus. Irgendwas hatte ich jetzt gerade noch im Kopf. Und es ist mir natürlich entfallen. Deswegen darfst du nochmal übernehmen, wenn du magst.
Ich meine, dass die Figuren zweckdienlich sind, da würde ich dir gar nicht großartig widersprechen, weil das sind sie offensichtlich. Kirsten Dunst spielt eine Kriegsreporterin, die ja schon alte Hase im Business ist und sie sich sehr gut damit auskennt. Wagner Moura auch, sie wollen beide nach Washington fahren, um dort den Präsidenten zu interviewen, beziehungsweise Bilder von denen zu machen, da die die Western Forces praktisch das Gegenstück oder die andere, also es sind zwei Parteien, einmal die Regierungstruppen und einmal die Western Forces, die aus Texas und Kalifornien bestehen, glaube ich. Ich meine, es waren Texas und Kalifornien. die halt dann eben zusammen die Regierung stürzen wollen und sie wollen eben den Präsidenten interviewen, weil der halt kurz vor der Niederlage steht. Und ja, man, dann nehmen sie die Figur von Kelly Spaney mit, Jessie, die halt Kriegsreporterin werden möchte, und das ist natürlich dann zweckdienlich, weil an Kelly Spaney halt gezeigt wird dann, dass sie halt ja dieser Weg zur Kriegsreporterin, wie man praktisch immer weiter da hineinrutscht, wie man professioneller wird, wie man aber auch gleichzeitig mit diesen Traumata umgehen muss. Da gibt's eine sehr schöne Szene direkt am Anfang des Filmes, wenn Kirsten Dunst in der Badewanne liegt und sie alte Erinnerungen wieder hervorrufen, alte Traumata, weil sie einfach schreckliche Dinge gesehen hat. Das tust du halt als Kriegsreporter alltäglich. Du siehst alltäglich Menschen sterben und damit musst du halt irgendwie versuchen, umzugehen, wenn du diesen Beruf machen willst. Aber wahrscheinlich wird es dich halt irgendwann einholen, wenn du jetzt so grausame Bilder siehst, beispielsweise hier eine heftige Szene, in der ein Mensch lebendig verbrannt wird. Das war auch einfach inszenatorisch krass umgesetzt. Und ja, das ist dann auch direkt schon mal ein Start, bei dem man eigentlich weiß, wie es dann vom Gefühl her so weiter mit dem Film geht. Mich hat es halt auch super daran erinnert, so an die Erzählstruktur von Apocalypse Now. Immer diese Reise weiter in die Reise weiter in das gespaltene Herz der USA, wo dann Scharfschützen auf andere Scharfschützen zielen, ohne zu wissen, auf welcher Seite sie eigentlich sind. Und ja, es wirkt teilweise sehr episodisch. Es gibt diesen klassischen Moment, wenn sie bei einem Dorf ankommen, das praktisch wie aus der Zeit gefallen wirkt, in dem ja der Krieg praktisch gar nicht stattfindet. Hat mich so ein bisschen an diese Playboy-Szene in Apocalypse Now erinnert, oder Playmate-Szene. Und ja, deswegen von der Erzählstruktur da vielleicht ähnlich. Und ich mag beide Filme sehr gerne. Ich meine, das Poster, das ich ausgewählt habe mit den Helikoptern, ist natürlich auch sehr stark von Apocalypse Now inspiriert. Und ja, das waren alles so Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Und dann halt gerade Kelly Spaney, ich fand sie ja schon grandios als Priscilla. Und ja, auch hier in Civil War reißt sie meiner Meinung nach richtig ab, weil man ihr diese Neugierde bemerkt. Aber gleichzeitig merkt sie halt auch, was für ein ernster Beruf das ist, weil du halt täglich mit Leuten zu tun hast, die halt ein Schussgewehr in der Hand haben und du hast dagegen nur, in Anführungszeichen, nur eine Kamera in der Hand. Und das ist dann einfach ziemlich heftig. Gleichzeitig hat diese Kamera aber halt auch eine immense Wirkung. Gerade dann so im letzten Akt des Filmes, da wird die Kamera praktisch selbst wie auch eine Waffe inszeniert, die praktisch dann immer, also auch Reporter gehen praktisch in Sicherheit, kommt dann wieder raus, um ein Foto zu schießen, verstecken sich dann wieder. Und genau so ist es ja im Endeffekt auch mit Schussgewehren oder Pistolen, dass du da ja auch schießt, gehst in Deckung, schießt dann wieder. Und ja, diese Parallelität fand ich dann auch super interessant, weil im Endeffekt halt die Waffe der Reporter halt die Kamera ist. Das mag jetzt vielleicht auch, also das ist eine ganz offensichtliche Sache, aber ich fand es trotzdem einfach super stark her, trotzdem von der Bildsprache, weil es halt einfach so ist. Und ja, ich mochte einfach wirklich sehr, sehr viel daran. Also die Schauspieler, die Inszenierung, also für mich ist es von vorne bis hinten ein wirklich richtig toller Film gewesen. Aber ich meine, weil ich später auch mal journalistisch arbeiten möchte, ist es halt auch ein Thema, das mich sehr stark anspricht. Deswegen, ja, fand ich es dann sehr toll, dass dort diese Kriegsreporter so gewürdigt werden.
Tatsächlich war es auch, glaube ich, noch dieser Aspekt, das war nämlich, was mir entfallen ist, den ich auch ein bisschen schade fand, weil das auch wieder was gewesen wäre, wo man so kompensationsmäßig hätte ein bisschen weiter reingehen können, irgendwie vielleicht einen etwas größeren Fokus darauf zu richten, wie Kelly Spaneys Figur immer weiter in diesen Kriegsjournalismus quasi rein driftet, was man natürlich sieht und mitbekommt und was dann hinten heraus halt einfach extrem hervorgehoben wird, vielleicht sogar fast ein kleines bisschen zu überspitzt. Vielleicht ist dieser Eindruck bei mir aber auch nur da, weil es dann so plötzlich so extrem wird. Ich glaube, das hätte was sein können, was mir dann tatsächlich doch den Film noch etwas hätte verbessern können, wenn der Fokus erzählerisch grundsätzlich noch mehr auf Kelly Spaney gelegen hätte. Und da wirklich diesen Aspekt noch mal hervorgehoben hätte. Ich glaube, das wäre was ich ganz, ganz cool gefunden hätte. Das wäre auch wieder was, ich sage so, das kann auch sein, dass ich das jetzt bei einem Rewatch anders sehe, dass mich Sachen, die mich vorher gestört haben, in Anführungszeichen, nicht mehr stören oder dass es jetzt einfach Klick macht oder so. Ja, aber ich meine, so fair darf man dann wahrscheinlich doch auch wirklich sein. Rein erzählerisch, auf einer Plot-Ebene, macht Civil War halt nicht wahnsinnig viel. Und da muss man, oder da darf man sich halt eben dann schon drauf einstellen. Was ich ganz gut finde, aber was natürlich ja auch, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, schade, ne? Der Film ist jetzt auch kein, also es ist ein auditives Fest, der dröhnt wahnsinnig, der hat ein tolles Sounddesign, aber der hat jetzt nicht diese extrem prägnanten Bilder, mit Ausnahme von ein, zwei Szenen, was allerdings ja auch wieder nicht verkehrt ist hinsichtlich der Thematik. Auch das ist, was der ist jetzt nicht wahnsinnig überstilisiert oder so. Der hat viele trockene Bilder, die natürlich trotzdem eine gewisse Wucht haben. Gerade in den Momenten, in denen der Film ein bisschen entschleunigt und das auch wirklich einfangen möchte. Es gibt ja eine Szene, in der Kirsten Dunst und Kelly Spaney eben, oder wo Kirsten Dunst's Lee, Kelly Spaneys Jessie so ein bisschen anfängt, unter ihre Fittiche zu nehmen und sie so anleitet, wie sie vielleicht gewisse Bilder schießen kann und so. Wo man dann auch nochmal ja etwas klareren Eindruck davon bekommt, wie verlassen einfach gewisse Regionen sind und was dieser Krieg und diese Verwüstung alles angestellt hat. Ja, es wäre ein schöner Fokus gewesen, da noch mehr drauf einzugehen, auf rein diese Thematik, glaube ich. Da noch mehr mitzumachen, das hätte mir, glaube ich, gefallen. Vielleicht ist es das. Vielleicht auch nicht. Mal sehen.
Ich finde, inszenatorisch hat er eigentlich schon viele tolle Momente. Was mich aber überrascht hat, der hat halt sehr lang auch so einen klassischen Road-Movie-Charakter. Also manchmal laufen ja auch so klassische, fast schon Country-Songs und gerade dann, wenn dieser Waldbrand ist und sie da einfach nur hindurchfahren und dann läuft da so ein Country-Song runter und es ist einfach, keine Ahnung, es ist einfach irgendwie schön. Also gleichzeitig hat dieser Film auch diese schönen Momente und diese beruhigenden Momente, nur um sie dann wieder bei der nächsten Abzweigung, ja, um direkt in das nächste Elend zu bringen. Aber ich finde trotzdem, dass der dort ein paar echt tolle Bilder hat. Oder direkt am Anfang, wenn sie dort diese Autobahn befahren und die ganzen dutzenden Autos da rumstehen. Das ist jetzt auch nichts, was man so noch nie gesehen hat. Man muss nur an The Last of Us denken oder ja an sehr viele so postapokalyptische Videospiele oder Filme. Aber trotzdem sind das dann doch Bilder, die dann, finde ich, schon einprägsam sind. Und ja, deswegen, ich finde eigentlich auch, dass der visuell eigentlich ganz schön was drauf hat.
Ja, aber er ist jetzt nicht, also er ist schon nicht eben besonders stilisiert. Das war jetzt eher, worauf ich hinaus wollte.
Achso, also, nee, das auf jeden Fall nicht. Der ist schon, also schon realistisch einfach dann auch irgendwo gefilmt. Also
genau.
Jetzt nicht dokumentarisch, aber vielleicht so eine leichte Mischung daraus. Ja. Und was ich auch cool fand, dass dann, gerade gegen Ende nimmt es dann stark zu, wenn dann die Kriegsreporter die Bilder machen, dass dann halt die Bilder praktisch so, oder dass halt kurz wie so ein Schnappschuss eingeblendet wird, so in Schwarz-Weiß. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil man dadurch nochmal so einen besseren Einblick bekommt, okay, wie würden diese Bilder aussehen, die Figuren machen.
Ja.
Das fand ich auch ganz cool.
Das stimmt. Es ist auch wirklich ein guter Film. Also auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen griesgrammäßig unterwegs war, ich fand den schon auch wirklich gut. Ich bin nur so enttäuscht darüber, dass ich ihn nicht viel besser finde und probiere irgendwie verzweifelt herauszufinden, woran es liegt und wie ich das ändern kann. Weil ich will diesen Film sehr gerne noch sehr viel mehr mögen. Aber gut, vielleicht soll es auch einfach nicht unbedingt sein. Und ich meine, er hat ein Average von 3,7 auf Letterboxd. Ist jetzt auch kein Über-Average, also bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der nicht so hundertprozentig den Zugang findet oder der vielleicht doch eben so ein, zwei kleinere Schwächen drin sieht, die ihn von mehr abhalten. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein guter Film. Also geht da rein, falls ihr es noch nicht getan habt bis jetzt. Bitte.
Genau. Also, ich meine, was vielleicht auch noch ganz nett sagen könnte, ich glaube, es ist der teuerste A24-Film bisher. Hat ja auch irgendwie ein Budget von 60, 70 Millionen. Also von daher muss er auch ein bisschen was einspielen. Also geht da rein. Hat er verdient. Zwar, und ja, Kelly Spain jetzt auch verdient.
War ja auch der erste A24-Film, der 2 Wochen hintereinander Nummer 1 in den US-amerikanischen Kinocharts war. Also er scheint auch relativ gut zu laufen.
Ja. Das ist so gut. Vielleicht checken dann die Amerikaner, dass sie sich dann vielleicht doch nicht untereinander bekriegen sollten.
Weiß ich nicht, ob die das checken. Wahrscheinlich sagen die Republikaner, ihr scheiß Demokraten, die Demokraten so, guckt, was ihr Republikaner gemacht habt. Und im Grunde hat sich dann nicht so sonderlich viel getan. Aber wir hoffen natürlich immer auf das Gute im Menschen. An das Gute. Wir glauben an das Gute. Yeah, yeah.
Könnte auch ein Folgentitel sein. Einfach wir glauben an das Gute. Folgentitel. Wir glauben an das Gute. Okay.
Ich habe schon einen anderen Folgentitel im Sinn, aber da kommen wir später zu.
Achso, okay. Dann musst du den sagen.
Ja.
Gut.
Ja. Weiter?
Wir können weitergehen.
Was haben wir uns denn noch ganz kürzlich im Kino angesehen? Was läuft jetzt in den Kinos aktuell?
Ich habe ihn ja gerade schon erwähnt, der neue Film von Luca Guadagnino, oder wie der gute Mann auch immer ausgesprochen wird, ganz genau. Das ist Challengers mit dem tollen deutschen Beititel Rivalen mit Zendaya, Mike Faist und Josh O'Connor. Und ich würde einfach mal frech die Inhaltsangabe vorlesen, wenn du nichts dagegen hast.
Ich gestatte es.
In Challengers Rivalen, dem neuen Werk des visionären Filmemachers Luca Guadagnino, spielt Zendaya in der Hauptrolle das ehemalige Tennis-Wunderkind Tashi Duncan. Die zielstrebige Powerfrau arbeitet inzwischen erfolgreich als Trainerin und hat ihren Ehemann zum Champion aufgebaut. Weil sich dieser jedoch in einem Formtief befindet, bringt Tashi ihn dazu, an einem unterklassigen Turnier teilzunehmen, um zu alter Stärke zurückzufinden. Der Comeback-Plan nimmt allerdings eine überraschende Wendung, als Tashis Mann gegen den gescheiterten Patrick antreten muss, seinen ehemaligen besten Freund und Tashis früheren Lebensgefährten. Während Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen und die Spannungen hochkochen, muss sich Tashi eine entscheidende Frage stellen. Wie weit gehe ich, um zu gewinnen?
Oh yeah. Nachdem...
Wie weit willst du gehen?
Um zu gewinnen?
Ja.
Ich würde alles tun, immer. Alter. Weißt du doch.
Verdammt.
Ich habe ja so einen inneren Drive in mir zu gewinnen. Ah ja. Der letzte Film von Luca Guadagnino hat er ja nicht so hundertprozentig zugesagt. Bones and All war das.
Ja.
Wie sieht's hier nett aus?
Ich meine, ich habe ihn zweimal im Kino geguckt. Gut, das eine Mal war jetzt auch wirklich, weil meine Schwester riesiger Zendaya-Fan ist und der Film bei Mubi Go mit dabei war. Aber ja, mir hat er beim ersten Mal ziemlich gut gefallen. Da habe ich ihn in der Presseverführung gesehen. Es gab ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber ich war da vollkommen offen, den noch mal ein zweites Mal zu gucken. Und ich muss sagen, nach dem zweiten Mal war er für mich noch mal ein Stück besser. Und von daher muss ich sagen, dass es wahrscheinlich, gut, das ist ein bisschen blöd zu sagen, weil ich jetzt Suspiria schon seit wirklich langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Aber dann würde ich trotzdem aktuell sagen, dass es mein Lieblingsfilm von ihm ist. Und ich glaube, das ist dann doch schon eine Ansage, weil er ja auch Call Me By Your Name beispielsweise gemacht hat mit Timothée Chalamet. Trotzdem, Challengers, wahrscheinlich mein Lieblingsfilm von ihm bisher. Und ja, das liegt einfach daran, dass man hier einer tollen Dreiecksbeziehung folgt über viele verschiedene Zeitebenen. Und ja, das macht einfach richtig Spaß. Man muss da gerade gegen Ende etwas aufpassen. Und es mag vielleicht auch etwas frustrierend sein, weil er dann schon sehr exzessiv die ganze Zeit rumwechselt. Aber trotzdem hat mich das alles ja auf seine eigene Tennisart und Weise fasziniert. Und ich glaube, die hat er ja auch ganz gut gefallen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ein bisschen Respekt vor der Laufzeit, weil ich mir irgendwie nichts groß unter diesem Film vorstellen konnte die ganze Zeit über. Und nachdem er dann auch auf Letterboxd noch eine 4,2 hatte, also dann, also okay, dann bin ich auch einfach interessiert daran, was das jetzt so wirklich ist. Und ja, deine Schwester ist wegen Zendaya rein. Es gibt deutlich schlechtere, also eigentlich gibt's, ich fand nichts an diesem Film schlecht, aber es gibt schlechtere Gründe als Zendaya in diesem Fall. Denn die spielt hier wirklich, wirklich toll. Auch nochmal eben, ja, sie kann hier auch einfach nochmal deutlich mehr zeigen als in vielen Filmen, in denen sie in den letzten Jahren eben mitgespielt hat. Ich kenne halt leider Euphoria nicht. Da soll sie ja auch fantastisch sein. Nur, auch wenn sie in Dune beispielsweise auch sehr toll ist, und da natürlich auch verschiedene Facetten zeigen kann, hier sieht man, finde ich, noch mal etwas mehr und auch etwas andere Seiten von ihr. Und ja, sie ist absolut super. Mike Face ist absolut super. Josh O'Connor ist absolut super und damit, wie du schon gesagt hast, einfach eine wahnsinnig gut gespielte, eine wahnsinnig charismatische und auch untereinander einfach sehr stimmige Dreiecksbeziehung, die auch immer mal etwas pikanter wird, also auch was so Erotik angeht. Das ist ja Luca Guadagnino sowieso ein großer Fan von, das zieht sich ja im Grunde durch seine gesamte Filmografie, wenn auch immer wieder auf etwas verschiedene Arten und Weisen. Ja, wirklich, wirklich gut, wirklich unterhaltsam. Ich musste zwar nach dem Film so ein bisschen überlegen, als ich meine Review auf Letterboxd geschrieben habe, was genau fand ich denn jetzt so wahnsinnig gut? Und dann musste ich mich auch so ein bisschen daran erinnern, was passiert denn eigentlich alles in diesem Film? Und das liegt tatsächlich auch daran, was du gerade schon angerissen hast, die verschiedenen Zeitebenen. Denn man wird hier wirklich durch viele, viele Jahre gepeitscht. Das muss man wirklich so sagen, weil plötzlich steht dann da mal vor 8 Jahren, dann mal vor 6 Jahren oder so und dann vor 2 Wochen und alles Mögliche und das auch einfach relativ eng getaktet. Hinten heraus hast du auch schon gesagt, spitzt es sich auch zu. Da wird's vielleicht der ein oder andere Sprung zu viel. Das hätte man bestimmt auch etwas ruhiger lösen können oder etwas, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf beispielsweise das finale Tennismatch legen können, anstatt da nochmal und nochmal hin und her zu springen. Aber andererseits, das trägt auch irgendwie zum Tempo bei und das macht halt auch irgendwie Lust darauf, immer wieder zurückzukehren. Und das gelingt hier Luca Guadagnino einfach wirklich wahnsinnig gut, das Interesse an allem konstant aufrechtzuerhalten. Und ich würde fast sagen, das ist die größte Stärke des Films. Was mir so minimal negativ hängen geblieben ist, das ist die Tatsache, dass er mit seiner Kamera mir ein bisschen zu viel manchmal rumspielt. Der hat ein paar Ideen, die sind wahnsinnig cool. Gerade wenn ich so das Stichwort Boden nenne, da hat er ein paar richtig coole Shots, aber manchmal wirkt mir die Kamera ein bisschen zu dynamisch, just for the sake of it. Und ich weiß nicht genau, was ich da konstant bei gedacht wurde. Manchmal klappt's besser, manchmal nicht ganz so gut, aber ja, so ein bisschen komisch war sie manchmal schon. Ansonsten fällt's mir hier schwer, irgendwelche Dinge aufzuzählen, die nicht mal mindestens gut waren. Also, ja, bisher tatsächlich einer der besten Filme des Jahres. Da hätte ich vorher nicht mit gerechnet.
Ich würde bei der Kamera zumindest zugutehalten, also ich kann das sehr verstehen, die ist super verspielt. Also genau das, was man praktisch, worüber sie gesagt haben, bei Civil War, die ist überhaupt nicht stilisiert. Das ist wahrscheinlich eine der stilisiertesten Kamerabenutzungen des aktuellen Filmjahres, wahrscheinlich auch noch am Ende des Jahres. Aber genau das fand ich halt auch super interessant, weil er halt gefühlt macht, was er will. Und weil man auch einige Shots davon, gerade wenn es dann zu diesem, also wenn er sich dann mal am Ende wirklich sagt, okay, wir machen jetzt mal das Tennismatch, da auch Shots macht, die halt
auf einmal,
also, die ich so noch nie gesehen habe.
Auf einmal eine Tennisball-POV, also.
Genau, die Kamera ist der Tennisball, das ist schon. Es sorgt halt auch unfassbar halt für diesen Drive, also, dass dann sich der ganze Film so fast-paced anfühlt, obwohl er halt immer wieder diese Unterbrechungen hat, dass er dann aber auch wieder richtig loslegt. Das sieht doch an der Musik von, wir haben sie vorhin bei der Sprachnachricht schon gesagt, Atticus Ross und Trent Reznor, genau. Da habe ich mir auch gedacht, als ich den Film gesehen habe, auch die Musik, die ist aber ziemlich prägnant und omnipräsent, ja, und sehr laut. Und im Endeffekt, als ich den Abspann gesehen habe, und gut, stimmt, auf jeden Fall, als ich dann im Abspann gesehen habe, Trent Reznor und Atticus Ross, hätte ich eigentlich schon während des Filmes drauf kommen können. Die haben ja wirklich immer so einen experimentellen und interessanten Stil. Also, ja, wie schon gesagt, da hätte man eigentlich schon drauf kommen können während des Filmes. Also, ja, einfach super spannend. Und auch, wie du schon gesagt hast, diese erotischen Elemente, die der Film hat, also praktisch erotisch, aber gleichzeitig keine Sexszenen, fand ich trotzdem einfach super gut. Und worüber wir ja auch letztens gesprochen haben, war ja, dass man häufig Brüste auf der Leinwand sieht, aber keine Penisse. Und das fand ich auch ziemlich interessant dann hier bei dem Film, weil wir eben letztens drüber gesprochen haben, ja, dass man hier Penisse sieht, aber keine Brüste.
Sehr schön.
Fand ich krass. Deswegen
da setze ich mich für ein.
Auch, genau. Hat es mich gewundert, dass er keine FSK 16 bekommen hat, sondern eine FSK 12. Aber finde ich cool, weil im Endeffekt, meine Güte, wahrscheinlich hat jeder mit 12 schon mal einen Penis gesehen. Und muss man auch nicht so übertreiben. Vor allem, das ist ja ist eine Szene in der Umkleide. Da ist es ganz normal, dass gerade ältere Herren eben nackt rumlaufen und dass dort einfach so dieser Authentizität im Vordergrund steht, dieser Realismus und eben dann nicht, keine Ahnung, eine enge Unterhose oder so getragen wird, sondern die Leute rumbaumen lassen, was sie rumbaumen lassen wollen, ist dann irgendwie auch ganz, es ist einfach, fühlt sich einfach, ja, authentisch und echt an. Und das ist cool.
Das ist doch schön. Freut mich. Ja, einfach ein richtig, richtig guter Film. Also rein da. Ja. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Krass.
Nice. Ja, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er mir so gut gefällt. Weil es war mir klar, dass er ein hohes Niveau haben wird. Aber dass er mir so gut gefällt, bei weitem nicht. Vor allem, weil mich der Trailer, als ich den letztens im Kino gesehen habe, ich fand es sehr schade, weil im Trailer wirkt es so, als wäre der Film, also als wäre dieser Zeitsprung eine Überraschung. So, der kommt irgendwie nach der Hälfte des Trailers und ich habe mir so gedacht, okay, jetzt haben sie mir praktisch vorweggenommen, dass irgendwie nach 50, 60 Minuten ein großer Zeitsprung kommen wird. Aber der Film spielt ja die ganze Zeit damit. Und deswegen, ja, hat es mich dann sehr überrascht, dass der Film die ganze Zeit in der Zeit herumspringt und nicht nur irgendwie einen großen Zeitsprung hat. Das fand ich dann sehr cool, weil ich etwas vollkommen anderes erwartet habe und schon Angst hatte, okay, jetzt wurde mir dort dieser ganze Zeitsprung gespoilert.
Anderes Thema. Ich sehe gerade, der Kurzfilm The Staggering Girl von Luca Guadagnino mit Julianne Moore, den hast du noch nicht gesehen, oder?
Mm-mm.
Da spielt Kyle MacLachlan mit. Die ist gerade überall.
Überall.
Der Kyle.
Das freut mich.
Ja. Gib.
Hast du den gesehen?
Nee, habe ich nur gerade gesehen, weil ich da drauf geklickt habe, aus irgendwelchen Gründen.
Die Leute sind noch gar nicht begeistert von dem. Aber für
Für Kyle, alles für Kyle. Die Leute waren noch nicht begeistert von Tesla. Ich auch nicht, du auch nicht. Aber Kyle.
Aber Kyle, ne?
Ja, so ist das.
Also schaut mir Sachen mit Kyle MacLachlan.
Ja. Apropos Kyle, ziemlich geil ist Robot Dreams, meiner Meinung nach. Meiner bescheidenen Meinung nach. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht wahnsinnig lang über den reden, weil wir ja schon mal über ihn gesprochen haben. Zumindest vor den Oscars haben wir ihn so angerissen. Erscheint nächste Woche? Nächste Woche im Kino?
Am 9. Mai, nee, übernächste Woche.
Am 9. Mai erscheint er im Kino und wir sprechen jetzt darüber, weil er eben in der nächsten Woche nicht so unbedingt den Platz hätte, da wir dort ja über 4 Filme aus dem Programm des Slash Film Festivals sprechen wollen. Und ich lese einmal schnell vor. Hund lebt in Manhattan und hat es satt, allein zu sein. Deshalb kauft er sich einen Roboter und damit auch einen echten Freund. Die beiden werden unzertrennlich und erleben einen wunderbaren Sommer voller Spaß und Freude. Doch eines Tages muss er Robo am Strand zurücklassen. Werden sie sich jemals wiedersehen? Und
werden sie das?
Ja, werden sie das? Ist die Frage. Ich habe damals schon erzählt und erzähle gerne wieder, dass ich den einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll fand. Ich habe den in OV gesehen. Ja, es wird kein Wort gesprochen in diesem Film. Das ist erstmal schon eine ziemlich coole Sache. Und der Film lief auf dem Fantasy-Filmfest. Also allein deshalb solltet ihr wahrscheinlich die Ohren spitzen, denn in letzter Zeit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, lief da echt viel richtig guter Kram. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil mein Sprachassistent etwas blau leuchtet aus irgendwelchen Gründen und sich im Kreis dreht jetzt, aber okay, scheinbar ist alles okay. Ja, jedenfalls, was ich an Robot Dreams wahnsinnig toll fand, war, dass er sowohl die Hochs wahnsinnig lieblich inszeniert, dass er wirklich eine Ode an die Freundschaft sein kann, dass er viele feiernde Momente hat und einfach schöne und herzerwärmende Momente, aber genauso viele schmerzliche, also auch Einsamkeit, auch das Verletztsein, Angst, Trauer, Wut, auch das alles wird von Robot Dreams und das halt ganz ohne Worte und einfach in diesem süßen Artstyle wahnsinnig gut porträtiert. Und dabei geht er halt eben einige Wege, die natürlich durchaus erwartbar sind. So, das muss man jetzt nicht unbedingt, also man braucht jetzt keine noch nie dagewesene Geschichte irgendwie erwarten. Aber er hat schon so seine Momente oder seine Handlungsentwicklung, in denen er sich was traut und in denen er einem auch richtig einen Schlag in die Magengrube geben kann. Und da hat er vor allem einen Moment gehabt, wo ich wirklich dachte, okay, das ist brutal. Weil da habe ich nicht mit gerechnet. Ich glaube, da hat niemand im Kino mit gerechnet. Und das war einfach hart. Das war wirklich hart. Und ja, Kinder haben geweint. Also ein Kind hat geweint. Meine Freundin hat geweint. Ich habe nicht geweint, aber ich fand es auch sehr hart und traurig und schön und alles. Und ja, Robot Dreams ist einfach ein Film, wo ich sagen würde, den muss man gesehen haben. Und vor allem dadurch, dass da halt kein Wort gesprochen wird, abermals sehr gerne der Verweis darauf. Ich meine, jetzt hat er ja einen Kinostart, von daher alles gut. Aber falls man den irgendwann gucken sollte, nicht im Kino, weil ich weiß nicht, was für einen Kinostart der haben wird, ob der wirklich bundesweit läuft. Ich meine, es ist ein Animationsfilm, es könnte sein, aber ich würde nicht drauf wetten. Deshalb, wenn ihr den irgendwann guckt und es ist nicht im Kino, Handy aus, Handy weg, nicht mal eben aufs Handy gucken, weil das ist einfach, der hat so tolle Bilder und der ist so süß und Mann, guckt, bitte.
Also bei uns haben keine Kinder geweint, aber es waren auch die versnobten Presseverführungskinder, also vielleicht lag es auch daran, dass sie schon keine Freude in meinem Leben empfinden.
Die sind geprägt, ne? Die sind geprägt von ganz vielen Filmen, dann weinen die nicht mehr, ja.
Nee, die haben schon von zu Hause gelernt, dass sie keinen Spaß mehr haben dürfen während Filmen, deswegen.
Alter, ja gut, dass du da mit deiner Liste gegenlenkst.
Ja, eben. Ja. Und auf jeden Fall, ich kann mich bei vielem nur anschließen, was du gesagt hast. Der ist wirklich zuckersüß und hat auch einfach super viele, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, wird vielleicht bei jedem Filmthema verspielte Ideen. Der hat beispielsweise so Splitscreens oder bei einer Szene am Strand wird so der Effekt aus Der weiße Hai nachgeahmt. Also der Vertigo-Effekt ist das, glaube ich. Dann haben wir halt in Der weiße Hai, wo der Protagonist zum Vordergrund steht, also sitzt auf seiner Liege und ihr wisst, welchen Effekt ich meine Güte. Und der hat auf jeden Fall super viele Hommagen an die Filmgeschichte. Es gibt auch ein Faultier, das als Freddy Krueger zu Halloween geht. Also da war ich, mein Herz, es hat Freudensprünge gemacht in diesem Moment. Es war einfach alles, was ich jemals im Leben gebraucht habe. Gleichzeitig wurde er mir dann aber teilweise etwas zu episodisch. Also es gibt echt da süße Momente, also eine kleine Episode mit kleinen Vögeln, die zuckersüß sind, wirklich, man kommt bei dem, also ja, man muss einfach zuckersüß sagen, wenn ich an Robot Dreams denke. Gleichzeitig gab es auch manche, ja, Episoden, die ich eher nicht so toll fand. Ich weiß insgesamt auch nicht, ob der Film zwingend 102 Minuten dauern muss. Ich glaube, der wäre auch ein bisschen weniger auch okay gewesen, aber zumindest hat er halt am Ende wirklich nochmal einen Moment, der ganz groß ist und der gerade für einen Animationsfilm, der sich natürlich teilweise auch an Kinder richtet, aber für Erwachsene gemacht ist, der einfach so einen tollen Moment inszeniert, den werde ich bis zum Ende des Kinojahres nicht vergessen und ganz weit oben in meinem Herzen haben. Also ja, Robot Dreams, wirklich ein unfassbar toller Film und auch eine tolle Musikauswahl. Es läuft sehr, sehr häufig September, also Do You Remember? Es ist einfach geil. Es macht auch sehr viel Spaß. Also einfach wirklich ein traurig schöner Film, den man ja mit Kindern gucken kann, den man aber auch seine Freunde mitnehmen kann. Ich glaube, das ist ein Film, mit dem hat jeder irgendwie Spaß, wenn man 60 Jahre alt ist, 80 Jahre alt. Also schnappt euch irgendwen und schaut Robert Dreams. Der Film hat's verdient. Und auch wenn ich nicht zwingend sagen würde, dass es mein Lieblingsfilm war, jetzt bei den letzten Oscars, bei den also in der Animationsfilm-Kategorie, ist es so ein Film, den ich trotzdem sehr stark gegönnt hätte, diesen Erfolg zu gewinnen, weil es einfach, ja, weil es einfach schön ist, dass dieser kleine Film ja so ein großes Herz hat und ja, es
kleiner wirklich, wirklich Film gut. Kommt ganz groß raus. Das ist auch schon wieder so ein stark. Ja. Wo wir gerade, weil du hier wieder was mit verspielte Optik und so gesagt hast, kurzer Nachtrag zu Challengers, Split-Diopter. Immer gut.
Ja.
Immer gut.
Nach dem mochtest du?
Den fand ich ganz, ich bin ja halt ein Sucker für Split-Diopter, ne? Also von daher, den mochte ich.
Ich meine, den mochte ich auch, aber ich habe gedacht,
also was mich gestört hat, war wirklich eher so dieses, vor allem dieses Hochfahren zum Schiedsrichter. Dieses ständige Hochfahren zum Schiedsrichter und auf der anderen Seite wieder runterkommen, weil ich mir so kein Grund, mir den jetzt jedes Mal zu zeigen, wenn er da einfach nur sitzt und auf sein Tablet guckt. Also, ja, naja, gut, anderer okay. Film.
Ja, Robert Dreams ist einfach wirklich toll.
Ja. Ja, der ist einfach richtig gut. Kommen wir zum nächsten Film. Und um es mit den Worten von Philip K. Dick, dem Autoren von Blade Runner, zu sagen, träumen Roboter von schlechten Vampirfilmen? Das ist die Überleitung, die ich mir überlegt habe. Das ist der Folgentitel, den ich im Sinn hatte. Wir können uns auch was anderes überlegen. Aber ich war gut. Da irgendwie ist, ziemlich zufrieden mit. Dankeschön.
Der ist wirklich gut.
Abigail, wir haben ja in der letzten Folge, als wir über mir ist der Name Bitten? Entfallen, über Bitten gesprochen haben, ganz genau, dankeschön. Ich sehe auch gerade, dass ich, glaube ich, Bitten, ah doch, hier ist er. Ah, der hat ja noch kein englischsprachiges Poster, deswegen habe ich ihn gerade nicht auf Anhieb gefunden. Ja, Bitten, toller Film, toller Vampirfilm. Da haben wir über gute Vampirfilme, oder über einen guten Vampirfilm gesprochen. Jetzt, Abigail.
Ich lese vor.
Ja.
Kinder können solche Monster sein. Diese äußerst schmerzhafte Lektion erfährt eine Bande von mächtigen Kriminellen am eigenen Leib, als sie Abigail, die 12-jährige Tochter eines mächtigen Unterweltbosses, entführen. Dabei wirkte dieser Auftrag für die ambitionierten Verbrecherkinder leicht. Sie entführen die kleine Ballerina, bewachen sie über Nacht in einem entlegenen Herrenhaus und streichen als Belohnung satte 50 Millionen Dollar Lösegeld ein. Doch wendet sich das Blatt, als ein Kidnapper nach dem anderen in den düsteren Gängen ihres Verstecks verschwindet. Mit wachsendem Entsetzen erkennen sie, dass es sich bei ihrer Geisel keineswegs um ein harmloses Mädchen handelt, sondern um eine unerbittliche Jägerin, die gern mit ihrem Essen spielt. Sie ist ein Vampir.
Ja, das umgeht die Inhaltsangabe ja recht gekonnt. Das ist ziemlich schön. Der Trailer hat's ja M. Night Shyamalan-esque einfach richtig gut zustande gebracht. Ja, das einfach als das Verkaufsargument des Films eben sich rauszupicken, was nicht so gut ist, wenn das etwas ist, was nach 45, 50 Minuten als Twist inszeniert wird. Und ja, das ist natürlich arg frustrierend, die ersten 45 bis 50 Minuten, weil man geht natürlich in diesen Film, um zu sehen, wie eine Gruppe von Leuten von einer Vampirballerina abgeschlachtet wird. Und dieser Gruppe von Leuten dann 50 Minuten beim Rätseln zuzuschauen, was hier gerade abgeht, ist dann nicht so spannend. Zumal die halt alle weder charismatisch sind noch besonders gut miteinander harmonieren. Alles sind so Abziehbilder. Melissa Barrera, Dan Stevens, leider auch Catherine Newton, auch der ganze Rest. Ja, komm. Angus Cloud hat mich auch... Angus Cloud, may he rest in peace, ne? Aber ich fand auch diese Rolle, die er hier verkörpert hat, so anstrengend. Also ich denke, sie soll auch anstrengend sein. Und wahrscheinlich, also er macht das, er spielt jetzt nicht per se schlecht, aber ihn wahnsinnig nervig. Das war auch einfach nicht mein Ding. Ja, bitte.
Ja, ich fand ihn auch todesnervig. Stimmt, das war auch der eine Schauspieler, der letztes Jahr verstorben ist. Hatte ich gar nicht
genau. mehr. Genau. Also Euphoria, glaube ich, auch, oder?
Ich glaube schon, aber ich weiß nicht ganz genau. Die hatte ich nicht auf dem Schirm, aber seine Rolle fand ich leider auch grausam. Ich wusste nicht, ob es an der Synchro lag auch.
Ja, bestimmt. Zum gewissen Teil, ja.
Aber ja, es hat mir auch gar nicht gefallen. Aber ja, Catherine Newton, ich meine, ich habe einen Softspot für sie. Gib mir einfach mehr Catherine Newton. Tut mir leid. Was mich dann mehr gestört hat, war dann doch eher die Rolle von Melissa Barrera, die natürlich wieder die Gangsterin ist mit so einem großen Herz, die mit einem kleinen Fingerschwur mit der armen kleinen Abigail macht und eigentlich bin ich gar nicht so eine böse Gangsterin. Oh mein Gott, halt die Fresse, ich kann so einen Scheiß nicht mehr sehen. Das ist wirklich, also da habe ich wirklich gekotzt im Kinosaal. So, können nicht, die haben ein kleines Kind entführt. Können die nicht einfach böse sein? Meine Güte, ist es so schwer?
Ja, oder also, halt, ja. Sei halt die Opportunistin, die du offensichtlich bist, bis zu einem gewissen Grad. Also dann wird hier so eine Geschichte draus gemacht, dass die arme Melissa mit Drogenvergangenheit das Kind, das ihr, ich weiß nicht, ob weggenommen wurde oder was sie weggegeben hat, dass sie einfach nur ihr Kind wiedersehen möchte. Und also als ob das jetzt so, also oh, bitte, Matt Bettinelli, Alpen, Tyler Gillett, ne? So Scream 5, gut, Ready or Not, wo man sich auch nichts aus Figuren macht, gut. Die Southbound-Elemente fand ich, waren jetzt die beiden auch nicht die besten, aber immer noch Southbound, sehr gut. Aber ehrlich, hör auf mit so zwischenmenschlichem Scheiß, das ist einfach nichts. Hier gibt's ein paar Momente, die, was die Brutalität, was den Gore angehen, ziemlich cool sind. Aber das war's auch. Und ich hab es dir geschrieben unter meine Review. Ich hab mich an jenem Tag, ich glaube Freitag, dem 26. April, ja, ist richtig, habe ich mich gegen Challengers um 19.50 Uhr entschieden und für fucking Abigail. 3 Stunden später. Ich bin um 22.50 Uhr ins Kino gegangen für Abigail. Ich habe selten...
Dass du dich überhaupt dazu motivieren kannst.
Ich habe sowas selten so krass bereut. Ja, es war so 18.30 und ich dachte mir so, nee, ich bin gerade nicht... Ich habe keine Lust, aus dem Haus zu gehen. Und dann dachte ich, naja, komm, dann guckst du halt Abigail heute Abend. Später dann halt. Weil ich dachte, dann sind da auch tendenziell weniger Leute und so. Am Ende war der Saal trotzdem relativ voll. Ich meine, gut, Freitagabend, ne? Aber ja. Nee, ist kein guter Film. Nicht gut.
Ich meine, ich mag grundsätzlich dieses Action-Horror-Genre überhaupt gar nicht. Ich finde, da fehlt halt immer völlig die Atmosphäre und sowas. Und darauf möchte dieser Film auch gar nicht hinaus. Aber ich mag es einfach grundsätzlich nicht. So, dass der Film hat es deswegen schon immer bei mir schwer. Ich kann Vampire nicht mehr sehen. So, ich habe mich nicht großartig auf den gefreut.
Aber du hast dann trotzdem 2,5 noch gegeben. Was ist denn passiert?
Ich fand ihn relativ kurzweilig. Und ich mag Catherine Newton. Und ich mochte tatsächlich auch Dan Stevens eigentlich. Ich fand, Dan Stevens hat auch jetzt nicht so eine schlechte Figur gemacht. Deswegen, das tut mir ja nicht übertrieben weh. Aber ich möchte diesen Film auch im Endeffekt nie wieder in meinem Leben sehen, weil warum?
Ja. Ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mein Entsetzen auch von der verschwendeten Zeit zu dieser Uhrzeit kommt. Das würde ich jetzt nicht rausnehmen, aber nee, also ich konnte da auch einfach aus Dan Stevens leider nicht sonderlich viel ziehen, weil auch so nach diesem relativ zügigen Reveal, dass er mal ein Cop war, recht, also dieses ganze Auftreten, ich fand das alles so, ich weiß nicht, ich fand es so plakativ. Natürlich, das sind allesamt Abziehbilder, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich konnte damit wirklich beim besten Willen nichts anfangen. Und ja, wie du schon gesagt hast, auch vor allem Melissa Barrera, nee, ey, ich sehe die einfach nicht, ich sehe die einfach nicht sonderlich gerne. Und ja, das ist es. Das ist es.
Auch, ich weiß gar nicht, darüber wird jetzt gar nicht so großartig gesprochen, aber das ist auch ein ziemliches Upsi-Bait einfach von Ready or Not, der ganzen Handlung, oder? Weil auch da wird, also klar, da ist nur eine Person eingesperrt, aber auch gejagt und auch in so einem großen Anwesen. Also ich fand schon, also ich musste mehrmals an Ready or Not denken, auch dann natürlich nochmal so gegen Ende. Das war mir auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, Leute, ja, vielleicht.
Ich meine, am Ende des Tages ist es halt ein Slasher, ne? Ready or Not ja eben auch.
Ja.
Es sind halt auch die gleichen Regisseure, also.
Ja, mir war es trotzdem zu nah irgendwie daran. Also, du tauschst halt eine Gruppe von Menschen halt einfach gegen Vampir. Und im Endeffekt verändert sich dann sonst nicht relativ viel.
Ja, jetzt werden mehr Leute gejagt.
Ja, okay, ja, ja.
Ja, ganz andere alles Film. Klar. Reicht dann auch. Das war Abigail. Überlegt euch, ob ihr reingehen wollt. Abigail. Wir sagen nein. So sehen die Abi-T-Shirts von allen Klassen dieses Jahr aus. Weil die alle Abigail so gut fanden.
Ich meine, er hat einen 3-3er-Average, also.
Ja, das ist viel besser, als es sein soll. Das ist das Gruseligste daran, ja. Gut, kommen wir zu den Trailern und News, denn da hat sich einiges angestaut, da wir die ja letzte Woche ausgelassen haben. Und starten direkt rein mit dem ersten Trailer zu M. Night Shyamalans Trap. Was wird denn das? Trap.
Es wird eine Verfilmung über Admiral Akbar und es ist total lustig. Ich weiß, lacht jetzt, ihr habt ein bisschen Zeit zum Lachen. Stark. Und nee, es wird ein Film über einen Mann, der mit seiner Tochter auf ein Konzert geht und bei diesem Konzert ist großes Polizeiaufgebot und dann kommt der Reveal im Trailer, die Polizisten sind dafür da, weil ein Serienmörder anscheinend auf dem Konzert sein soll, woher auch immer sie das wissen. Und dieser
das
Serienmörder
ich mich auch gefragt.
Der Mann, dem die ganze Zeit folgen.
Wieso? Also woher soll man das denn wissen? Wo kommt denn dieser Gedanke überhaupt her?
Ich weiß es nicht.
Oder ist das einfach so statistische Wahrscheinlichkeit? Da gehen so und so viele Leute hin. Ist relativ wahrscheinlich, dass der dann auch da ist.
Ich meine, ja. Bei einem Konzert von Taylor Swift ist wahrscheinlich auch ein Mörder mit dabei. Oder?
Jetzt macht der deutschen Polizei hier keine Angst, du.
Ich meine, theoretisch kann das sein.
Ja, ich meine, wenn du das statistisch so sehen möchtest, ne? Das ist ja, ich weiß nicht, das kannst du eigentlich auf alles beziehen. Und ich meine, so ist es halt einfach. ja, so blöd es ist, aber so ist es. Jedenfalls, ich habe ja noch die leise Hoffnung, dass M. Night Shyamalan sich bewusst ist darüber, was für ein Quatsch das alles ist. Denn, sind wir mal ehrlich, es ist Quatsch und es wirkt quatschig. Also alleine halt dieses, also so, woher weiß die Polizei das jetzt? Und ehrlich, also das ist die Idee von denen, dass sie einfach das ganze Gebäude umstellen, noch nicht einmal annähernd sonderlich subtil. Also nicht, dass der Mörder noch auf irgendwelche Gedanken kommen könnte und an diesem Event, wo mehrere 10.000 Leute anwesend sind, vielleicht noch so ein paar mitnimmt. Naja, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, es gibt ein paar Shots, finde ich, und auch die Performance von Josh Hartnett, die mich glauben lässt, dass M. Night Shyamalan halbwegs weiß, was er da macht. Und dass das vielleicht einfach ein bisschen sketchy macht und nicht ganz alles für voll nimmt und das nicht als Twist verkauft, außer der Twist ist am Ende die Tochter.
Der Hund ist tot.
Die Tochter war auch involviert oder so, oder
Die Tochter ist ein Vampir.
Er ist nur der Zwillingsbruder vom Mörder oder irgendwie so ein Scheiß.
Oh,
jedenfalls.
Nein.
Jedenfalls.
Ich seh
ja.
Das
also,
woher
es
wissen
geht.
Sie überhaupt, wer der Mörder sein soll? Warum sollte er sich dort an dem Konzert eigentlich, wie soll er sich zu erkennen geben?
Ja, die kontrollieren ja alle am Ausgang. Also, du weißt, er gibt jetzt immer noch nicht so wirklich die Antwort, weil der wird ja wahrscheinlich kein Messer dabei haben. Wäre ein bisschen blöd. Aber irgendwas werden die finden. Die kontrollieren einfach jede Person auf alles an ihrem Körper. Jedes Handy wird einmal durch den Rechner gejagt, alles. Bis sie was finden.
Ja, okay.
So ist das.
Ja, das ist noch echte Polizeiarbeit.
Das ist noch echte Polizeiarbeit. In der Zwischenzeit will ich gar nicht wissen, was in der Stadt alles passiert, was die Polizei nicht mitkriegt, weil die da die Arena umstellen. Aber naja. Gut, das war Trap von M. Night Shyamalan. Wir freuen uns drauf. Und gehen weiter zu den nächsten News, durch die ich uns jetzt führen werde, denn Ariana fucking Greenblatt, Dominic Sessa und Justice Smith wurden für Now You See Me 3 gecastet, zuzüglich zu den bisher bestätigten RückkehrerInnen, namentlich Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco und Mark Ruffalo, was bedeutet, dass der Cast von Teil 1, also der Maincast. Ariana Greenblatt, let's go!
Ich sage mal so, Now You See Me, jetzt wird es sein, Now You See Me durch Ariana Greenblatt.
Now You See Me. See Now You See Me. Ja. Ich habe ja letztens auch schon mal gesagt, dass ich großer Justice Smith Fan bin. Und Dominic Sessa kennen wir ja aus The Holdovers. Das sind drei sehr gute junge DarstellerInnen, die da für quasi dann, es hieß ja, es soll quasi der Fackelstab soll übergeben werden an die jüngere Generation. Und das ist eine richtig gute Generation bis jetzt. Also, die nehme ich.
Ja, wir freuen uns jetzt schon auf Now You See Me 4, 5 und 6.
Alter, gib.
Was machst du dann?
Gucken. guck die dann.
Du musst irgendwas Besonderes machen, damit die Studios auf dich hören. Keine Ahnung.
Ich verkleide mich jedes Mal als eine andere Person. Beim ersten Mal gehe ich als Dave Franco.
Okay.
Ja. Beim zweiten als Mal Dave bin Franco? Ich Mark Ruffalo.
Ja, weil Dave Franco. Gefallen hat in Loveless Bleeding.
Weil ich fand ihn gut.
Auch das, was er getan hat.
Ja,
okay,
auch.
Wir gehen nicht darauf ein.
Okay. Sehr gut, alles gut. Ich mag Dave Franco.
Ich mag Dave Franco auch.
Dann ist gut. Darüber hinaus, nächste News. Leonardo DiCaprio wurde in einem Martin Scorsese-Film gecastet. Oh Junge, Frank Sinatra wird er spielen. Im Frank Sinatra-Biopic von Martin Scorsese. Zusammen mit Jennifer Lawrence, die zweite Frau von Frank Sinatra spielen wird. Ava Gardner.
Cool.
Leonardo DiCaprio in einem Martin Scorsese-Film. Das habe ich ja noch nie gesehen.
Ich meine, okay. Ich glaube, dass Frank Sinatra wirklich eine interessante Figur ist. Der hatte ja manchmal auch Bezüge zu Gangstern und sowas. Also eigentlich klassisch Scorsese-Stoff. Aber ja, wird bestimmt guter Film. Aber ja, neuer Martin Scorsese halt, ne?
Ja. Warten wir mal einen Trailer ab. Ist mal wieder einer dieser Filme, wo ich alleine aufgrund der beiden Namen Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese in der Kombination mit Frank Sinatra einfach nur sage, nee, komm, von Grund auf erstmal skeptisch und abgeneigt.
Ich glaube, ich freue mich auf den anderen Martin Scorsese-Film mehr, der jetzt nach dieser News-Thema ist.
Ja, Jesus. Andrew Garfield Jesus. Und Miles Teller sollen mitspielen in Martin Scorseses Jesus-Film. Ja, da freust du dich drauf?
Ja, was heißt freuen, ne? Aber ich glaube, es könnte auf jeden Fall eine Jesus-Sache werden. Ich weiß nicht, so Jesus-Verfilmungen finde ich eigentlich immer ganz, ganz nett. Also, es soll ja auch kurz sein, so 80 Minuten. Kurzer Martin Scorsese-Film. Ist doch okay.
Ja, mal gucken, was das wird. Ich weiß nicht, mir egal, glaube ich. Aber mal gucken. Ja, ich habe da keine starken Meinungen zu. Das tut mir leid. Aber ich mag Andrew Garfield und Miles Teller. Schauspielerisch. Ich glaube, Miles Teller ist schwierig privat, oder? War da nicht was? Irgendwas Corona-mäßiges schwebt mir vor.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Aber naja, Andrew Garfield ist richtig toll dafür. Nächste Woche kommt raus, dass er kleinen Kindern den Lolli wegnimmt.
Alter. Mhm. Ist das eine Metapher?
Nein, das ist keine Metapher. Das ist. Ich wollte das extra schnell über die Bühne bringen, weil ich mir dachte, nee, das ist einfach. Das war nicht das perfekte Bild, was ich. Ich hätte einfach, dass er Leute häutet oder so sagen sollen. Aber habe ich nicht. Also. Ja, da. Ich. Das ist jetzt meine Schuld.
Sag mal, was macht Steven Spielberg?
Ja, es geht weiter mit hocherfreulichen News, denn Steven Spielberg arbeitet an einem UFO-Film basierend auf einer eigenen Idee und nach einem Drehbuch von David Koepp.
Der hat doch schon einen UFO-Film gemacht. Warum will er noch einen machen?
Der liebt das. Ich meine, Steven Spielberg, UFO-Film, da sehe ich mich eher als bei Martin Scorsese's Jesus und Frank Sinatra-Film. Das muss ich schon sagen.
Hast du die unheimliche Begegnung dritter Art gesehen?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe AI gesehen. Der war nicht sonderlich gut.
Achso.
Aber.
Der ist auf jeden Fall ganz gut.
Ja, Close Encounters? Nee, den kenne ich. Den kenne ich, glaube ich, nicht.
Achso, das ist die unheimliche Begegnung.
Der ja. Close Encounters. Close.
Of the Third Kind oder so.
Close Encounters. Ja, nee, den kenne ich noch nicht. Ja, aber wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall positiver gestimmt. Mal sehen. David Koepp weiß ich jetzt nicht, weil wann hat der das letzte Mal was Gutes geschrieben, aber
Kimi.
Ja.
Warum auch immer. Warum hat der Kimi geschrieben?
Stimmt. Das
sieht so random aus. Hat
Kimi
aus.
Geschrieben.
Warum hat er das getan?
Ich glaube, der Typ ist halt auch irgendwie Auftragsarbeit der Mensch so ein bisschen. Also der macht ja nur so Mainstream-Franchise-Kram oder so Konzept-Kram. Ja. Ja.
Oh, Kino stimmt, warte gut. Mal. Wird der beste Film aller Zeiten. Der schreibt ja den neuen Jurassic World.
Stimmt.
Wird bester Film aller Zeiten. Der Steven Spielberg UFO-Film.
Ja. Muss ja. Ja, gut. Es gibt bald, apropos bester Film aller Zeiten, ein neues englischsprachiges Remake von Oldboy.
Yay.
Aber in Form einer Serie, mitproduziert von Park Chan-wook. Also könnte vielleicht okay werden. Braucht es das?
Da fragt man sich wieder, warum?
Nein, das braucht es nicht. Denn Oldboy ist zeitlos und grandios. Nein, also man sieht's Oldboy schon an einigen Stellen an, dass er in die Jahre gekommen ist. Das darf man ja schon sagen. Aber der ist halt einfach wahnsinnig toll, ne? Lass es doch bleiben.
Wir sind alle Relikte unserer Zeit.
Mhm. Schaut euch Kinder an. Gestern. Ich habe gestern im Kino, in der OV-Vorstellung von Challengers im Vorhinein den Trailer zu Speak No Evil gesehen. Weil ich ja letzte Woche schon mal kurz darüber gesprochen habe. Ich dachte mir wieder nur, ehrlich, ihr seid doch einfach scheiße. Ja, das ist doch wirklich, so. Ich fand das nicht gut, was ich da gesehen habe. Zum zweiten Mal schon. Ja, dann.
Ich will ihn nicht nochmal sehen.
Nee. The Movie Critic werden wir auch nicht sehen, denn Quentin Tarantino hat jetzt gesagt, nee, doch nicht. Und deshalb macht das jetzt nicht mehr. Und ich habe noch gelesen, eines der Konzepte war, dass alle Filme von Quentin Tarantino quasi in einem Universum spielen sollten. Das ist ja eine Theorie, die es ohnehin gibt. Aber dieser Film sollte sie quasi bestätigen und viele der Figuren sollten nochmal auftauchen. Was ja nicht so sonderlich viele sein können aufgrund der zeitlichen Einordnung. Was war es? 50er, 60er, 70er, irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung, klingt mir ein bisschen zu Meta. Also, ich glaube, das muss Tarantino nicht machen. Das wäre einfach ein wenig unnötig. Bleib bei den Sachen, die du hast, so Red Apple und so. Und von mir aus mach so ein, zwei Verweise oder so, aber das muss doch nicht unbedingt sein. Mach einfach den letzten richtig guten Film. Ja, ich meine, das war ja auch, also ich weiß nicht mal, ob das wirklich bestätigt ist oder ob das nur mal so, ja, er hat mal darüber nachgedacht, dass man da irgendwie was machen könnte. So, ne? Also, ob das jetzt wirklich was war, was in einem halbwegs annehmbaren Zustand im Drehbuch stand, ne? Keine Ahnung. Aber ja, klingt schon irgendwie komisch. Mach einfach einen guten Film und Ende. Oder, wie ich es dir ja gesagt habe, als wir durch die Fußgängerzone in Köln gestapft sind, ich meine zumindest, dass es da war, am Ende stirbt er einfach, bevor er einen 10. Film machen konnte und dann hat er unfreiwillig alles richtig gemacht und den Zeitpunkt verpasst, einen letzten Film zu machen und somit irgendwie die Chance zu haben, auf einem Low oder so zu enden. Und außerdem kann man dann immer noch sagen, ja, Kill Bill 2 ist ja doch ein eigenständiger Film und deshalb jetzt hat er doch 10 Filme gemacht.
Hast du gesagt, er stirbt vorher?
Ja.
Ich möchte hier nur mal kurz vorsichtig sagen, falls es passieren sollte, FBI, CIA, ich habe nichts damit zu tun. Ich bin nicht an dem Mord von Quentin Tarantino schuld. Das bin nicht ich gewesen. Das hat Tim ganz alleine gesagt. Ja. Ich war das nicht.
Das,
falls es hier passieren sollte.
Written and directed by M. Night Shyamalan.
Morgen stirbt Quentin Tarantino beim Autounfall.
Nee, Alter. Warum machen wir heute so viele komische Sachen? Also so ganz grundsätzlich. So du in den ersten 2 Minuten, dann gerade die Andrew Garfield-Nummer, jetzt das schon wieder. Ist alles so ein bisschen komisch, ja.
Ich weiß, ich finde das alles, das ist schon alles unterhaltsam noch.
Ja.
Was ich cool gefunden hätte, der Film hätte angeblich ja in der Welt von Once Upon a Time Hollywood gespielt. Also das hätte ich natürlich, das wäre auch noch in Ordnung gewesen, so in Sachen Connection zu anderen Filmen, aber das andere wirkt zu selbstreferenziell und finde ich tut auch den anderen Filmen, also tut den einfach nicht gut. So, was willst du da großartig jetzt irgendwas mit Django Unchained oder so reinbringen in den letzten Film? Also, nee, lass mal.
Ja, das ist ja, was ich meinte. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt was gewesen wäre, was möglich gewesen wäre in einem direkten Wege, höchstens als Film im Film. Aber auch das, ja, wobei, das hätte ja noch, nee, stimmt nicht. Aufgrund der Musik, die im Film benutzt wird, wäre das nicht möglich gewesen. Weil die gab es ja zu der Zeit noch nicht.
Ja, aber ich finde selbst, das würde auch irgendwie,
ja,
keine Ahnung, das, ich finde, das klingt einfach irgendwie komisch.
Ja, er hätte bestimmt einen Weg gefunden, der ganz nett gewesen wäre, aber genau, haken wir das ab. Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer und Ralph Fiennes wurden gecastet für 28 Years Later. Guter Cast. Gute Leute.
Ja. Wäre es jetzt noch für einen interessanten Film?
Ich bleib dabei. Ich glaube, das wird gut.
Ja.
Weil
ich habe halt keine Bezugspunkte zu den anderen.
Ich auch nicht unbedingt, aber ich kaufe das Alex Garland ab, dass der sagt, der hatte da eine Idee, die es wert war. Und weil der muss ja nicht, der hat, also ich glaube, dem stehen sehr viele Türen sehr, sehr weit offen. Ich glaube nicht, dass der in Zugzwang war, 28 Years Later 1, 2 und 3 zu machen jetzt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Denke ich auch nicht.
Von daher.
Er hat auch 28 Weeks Later nicht gemacht. Das,
ja, eigentlich. Das supportet das Ganze auch nochmal, ne?
Das supportet es auf jeden Fall.
Und er hat auch 28 Days Later komplett alleine geschrieben. Also ich glaube schon, basiert auch auf einer Story von Alex Garland alleine. Also er hat sogar den Story-Credit. Das ist eigentlich gut. Ich glaube schon. Und dann hast du halt einen Cast bestehend aus, hieß es nicht, Cillian Murphy kommt zurück? Dann Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes? Ah, okay. Irgendwie. Auch nicht uninteressant. Naja, egal. Jedenfalls, das wird gut. Ich sag, das wird gut. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja, vielleicht geht er ja dort dann irgendwie auch drauf ein. Ich meine, nach 28 Jahren muss sich auch die Gesellschaft wieder neu gebildet haben. Politische Themen und sowas. Würde sich vielleicht ein Jahr anbieten.
Vielleicht irgendein Bürgerkrieg. Vielleicht ein paar KriegsjournalistInnen. Alter. Und schon bist du abgeholt.
Jetzt kommt auch Kelly Spaney zurück als Jesse.
Alter, Ariana Greenblatt hinterher. Alle Alter. Sind sie da. Alle sind sie da.
Bester Film des Jahres.
Nice. Ja, schön. Und dann haben wir noch eine News. Oh ja, wolltest du noch was sagen? Die beste News. Ja, die beste News. Schön. Natürlich, weil aktuell wirst du einfach verwöhnt. Finde ich.
Das ist krank, also, oder?
Ja.
Das ist crazy.
Es ist noch ein neuer Evil Dead Film in Planung.
Ah,
und zwar unter der Regie von Francis Galluppi, dem Regisseur von The Last Stop in Yuma County, den wir auf den Fantasy Filmfest White Nights gesehen haben. Und der ebenfalls richtig, richtig gut war, der vorrangig an einer Single Location spielt, sich also auch beworben hat. Ich hätte, also erst dachte ich mir so, okay, wirklich? Weil schon noch mal ein bisschen was anderes. Aber dieses Single Location Argument, das hat mich schon ein bisschen überzeugt. Also, ja, cool. Ich warte zwar noch darauf, dass hier Damien Leone seinen kriegt, aber ja, das ist okay, damit können wir uns bisher sehr gut über Wasser halten, also die bevorstehenden Evil Dead Filme, vielversprechend.
Vor allem, wir haben eine realistische Chance darauf, dass vielleicht Jim Cummings im nächsten Evil Dead Film Alter, mitspielen Scheiße. Könnte.
Ist das denn der nächste direkt? Weil es war doch,
ja gut, ja stimmt.
Es war ja noch ein anderer in Arbeit.
Aber in einem Evil Dead Film mitspielen könnte. Von daher, das wäre, also wenn sie Jim Cummings casten, ich glaube dann, ich weiß nicht, was dann mit mir passiert.
Ja, dann kannst du nicht mehr.
Also dann müssen sie diesen Podcast hier hören. Dann steht's fest. Dann hören sie einen Hauch von Filmen. Sam Raimi und alle. Grüße an meine Jungs. Ey, wirklich, ihr tut mir so viel Gutes in letzter Zeit. Einfach nur Kuss, Herzen, raus an euch alle. Ihr seid geil.
Ja, so ist das. Und
ihr seid mindestens genauso geil.
Ihr seid mindestens genauso geil, ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Das waren die News. Ich gucke noch einmal ganz vorsichtshalber nach. Kam in der Zwischenzeit noch irgendwas, während wir hier Podcast aufgenommen haben. Nein, so sieht es nicht aus. Damit wären wir am Ende dieser Folge ein Hauch von Film. Schön.
Ja.
Wie immer bedanken wir uns. Wolltest du es auch sagen?
Nein, ich wollte gar nichts sagen.
Schade.
Ich wollte nur stark sagen.
Stark. Ja, wie immer bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen über Rückmeldungen jedweder Art. Kritik, konstruktive Anmerkungen, Liebesbekundungen. Teilt unseren Podcast, wenn er euch gefällt, gerne auch in Stories oder so. Bewertet ihn auf Spotify, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet natürlich auch nächste Woche wieder ein, wenn wir über 4 Filme aus dem Programm des /Filmfestivals sprechen. Ja, gibt's noch was du auf deinem Herzen hast?
Nein, aber auch nächste Woche werden wir weiterhin pietätlose Witze bringen.
Höchstwahrscheinlich wird dem so sein, ja, vollkommen richtig. Von daher, danke nochmal fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Vergesst nicht, uns zu bewerten. Ciaoi, Baui. Maui. Laui. Faui.